Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, müssen Christen eigentlich fasten? Diese Frage, die wurde ich immer wieder gestellt, als ich Unterricht gegeben habe mit Christen aus dem Iran, aus Afghanistan, aus dem Irak. Dahinter steht die strenge Vorstellung der Fastenzeit im Islam. Jeder Muslim weiß, was in der Fastenzeit erlaubt ist und was nicht. Und auch, warum er fasten soll. Um Allahs Willen zu befolgen, um ihm wohlzugefallen, um diese eine der fünf Säulen des Islam zu stützen. Wer nicht fastet, der sündigt. So ist das im Islam. Aber wie ist das bei uns evangelischen Christen? Im Jahr 1522 fand in Zürich am ersten Sonntag in der Fastenzeit das sogenannte Züricher Wurstessen statt. Dort aßen einige angesehene Bürger der Stadt Zürich öffentlich Würste. Das Wurstessen war verboten in der Fastenzeit. Und sie wollten mit dieser Aktion zeigen, dass und demonstrieren, dass evangelische Christen nicht fasten müssen. Denn sie müssen nicht durch fromme Taten Gottes Gnade verdienen, sondern sie bekommen Gottes Gnade ganz umsonst geschenkt, ganz ohne Fasten. Infolge dieses Wurstessens entstand dann in Zürich ein Tumult. Das ging dann so weit, dass die Gegner und die Befürworter dieses Fastenbrechens, dieses Wurstessens aufeinander losgingen mit Worten und es wurde auch handgreiflich. Der Reformator Zwingli sollte entführt werden, dazu kam es dann nicht. Also wir merken an dieser kurzen Szene, beim Fasten geht es nicht um eine Nebensächlichkeit, sondern hier zeigt sich offensichtlich etwas ganz Wesentliches. Kirchengeschichtler behaupten, dass das Fastenessen damals in Zürich die gleiche Bedeutung, die gleiche Wichtigkeit für die Reformation in der Schweiz hatte, wie der Thesenanschlag Martin Luthers für die Reformation in Deutschland. Eine symbolische Demonstration für die Freiheit eines Christenmenschen, das Festmachen an Gottes bedingungsloser Liebe in Jesus Christus, unserem Herrn. Müssen Christen eigentlich fasten? Die Antwort von evangelischen Christen lautet, nein, müssen wir nicht. Aber deshalb ist das Fasten nicht gleich schlecht. Martin Luther nennt es eine feine äußerliche Zucht. In der Bibel wird das Volk Gottes immer wieder zum Fasten aufgefordert. Fasten ist hilfreich. Jedenfalls das richtige Fasten und nicht das falsche. Diese Unterscheidung treffen die Propheten immer wieder. So auch Jesaja im 58. Kapitel der alttestamentlichen Lesung. Wir haben sie gerade gehört. In meiner Bibel ist sie überschrieben mit das wahre Fasten. Wahres Fasten. Wie geht das? Die Antwort lautet, durch Verzichten, durch Beten und durch Teilen. Erstens, Fasten ist Verzichten. Wer seinen Körper wirklich etwas Gutes tun will, der sollte fasten. Dieser Aspekt des Fastens ist ja in der evangelischen Kirche neu entdeckt worden und erfährt eine große Wertschätzung. Seit vielen Jahren, über 30 Jahren, gibt es die Aktion 7 Wochen ohne. Fasten wird bei 7 Wochen ohne verstanden als ein bewusster Verzicht auf Liebgewordenes oder auf Dinge, denen man künftig nicht mehr so viel Raum geben möchte. Auf Alkohol, Zigaretten, Fernsehen, Süßigkeiten, Geräusche, Lärm, Gerede und so weiter. Ein solcher Verzicht ist aus psychologischer Sicht, also wenn man einen psychologischen Fachausdruck dafür verwenden würde, dann würde man es eine Musterunterbrechung nennen. Man tut etwas, das man normalerweise ganz automatisch und ohne viel Nachdenken tut. Und man tut es bewusst anders. Man erhofft sich, dass man nach 7 Wochen vegetarischer Ernährung auch künftig den eigenen Fleischkonsum verringert. Oder dass man nach 7 Wochen ohne Alkohol nicht mehr ganz so selbstverständlich am Abend 2 Gläser Wein leert. Ein eingeübtes Muster wird unterbrochen, damit sich neue Handlungsmöglichkeiten ergeben. Angesagt ist Verzicht auf Überflüssiges. Dabei geht es darum, das wieder in Ordnung zu bringen, was im Verhältnis zu sich selbst in Unordnung geraten ist. Wenn wir falsche Abhängigkeiten an Irdisches aufgeben, gewinnen wir Freiheit für uns, Freiheit für Gott, Freiheit für andere Menschen. Und Verzicht ist dabei ein Aspekt des Fastens. Durch Selbstdisziplin gewinne ich innere Freiheit, zumindest wenn ich mich dabei nicht kasteie und nicht in Sack und Asche gehe, damit die anderen sehen, was ich gerade tue und damit ich selber das immer wieder spüre. Dieses Verhalten verurteilt Jesaja. In seinem Gotteswort macht der Prophet vielmehr den zweiten Aspekt des Fastens stark. Und der lautet: Fasten heißt beten. Wer seinem Geist wirklich etwas Gutes tun will, der soll beten. Gott suchen, sich nach ihm ausstrecken, neu lernen, sein Leben in Verbindung mit Gott zu sehen. All das Gute und Schöne, aber auch Leid und Schuld und Tod. Und dabei geht es darum, ehrlich zu sein. Jesaja bescheinigt den Menschen, die fasten, dass sie wissen wollen, was Gottes Wille ist. Da ist, so sagt Jesaja, ein echtes geistliches Anliegen. Allerdings verstehen diese Menschen ihren Verzicht und ihre Gebete als Leistung, die ihnen Gottes Nähe garantiert. Und deshalb kommen sie sogar auf die Idee, sich bei Gott zu beschweren. Sie sagen: Warum achtest du nicht darauf, dass wir fasten? Warum bemerkst du nicht, dass wir uns quälen? So nach dem Motto: Guck mal, was wir alles tun. Wir hängen uns echt rein. Und jetzt reagier bitte auch positiv darauf. Doch Fasten hat nicht den Sinn, dass wir vor Gott einen Wenn-Dann-Mechanismus in Gang setzen könnten. Also, wenn ich verzichte, dann wird Gott mir geben, was ich erbitte. Nein, Gott fordert kein Opfer von uns, um dann zu geben, was wir uns erhoffen und erbitten. Christus hat sich geopfert, ein für alle Mal. Da hatten die Züricher mit ihrem Wurstessen recht. Durch Fasten können wir uns bei Gott nicht in eine bessere Position bringen. Jesaja hält den Menschen einen Spiegel vor Augen. Während sie meinen, durch das Fasten Gutes zu tun, handeln sie gleichzeitig schlecht. Sie unterdrücken, sie streiten, sie suchen ihren eigenen Vorteil. Ihre Mitmenschen verlieren sie aus den Augen. Den Hungernden geben sie nicht zu essen. Den Obdachlosen kein Dach über dem Kopf. Für die zu Unrecht Gefangenen setzen sie sich nicht ein. Den Nackten geben sie nichts zum Anziehen. Wie um alles in der Welt können sie dann behaupten, vor Gott gut, gar gerecht dazustehen? Und wie um alles in der Welt könnten wir behaupten, vor Gott gut und gerecht dazustehen? Wo wir Kleidung tragen, die Kindersklaven hergestellt haben. Handys benutzen, wo Menschen unter unwürdigen Bedingungen in Bergwerken seltene Erden schürfen. Von der Menschenwürde aller überzeugt sind, prinzipiell aber an den europäischen Außengrenzen Geflüchtete ertrinken lassen. Hungersnöte nicht eindämmen, obwohl wir es könnten. Vor Gott gerecht dastehen? Das tun wir alle nicht. Keiner von uns. Fasten heißt beten, sich ausstrecken nach Gott. Aber das bedeutet auch, ehrlich zu sein, in Ordnung zu bringen, was im Verhältnis zu Gott in Unordnung geraten ist. Und ein solches Beten, ein ehrliches Beten, führt dann automatisch zur Einsicht, dass wir unseren Mitmenschen Hilfe und Liebe schuldig geblieben sind. Zur Erkenntnis, dass wir nicht gerecht vor Gott dastehen, sondern Jesu Gerechtigkeit benötigen. Es führt zur Bitte um Gottes Vergebung und zum Vertrauen, dass seine Liebe uns verändert. Ich denke, beim Fasten geht es in erster Linie gar nicht darum, Dinge zu tun, um bei Gott gut dazustehen. Beim Fasten geht es darum, Dinge zu lassen, damit Gott uns und durch uns Gutes tun kann. Und damit sind wir schon beim dritten Aspekt vom Fasten. Drittens, Fasten heißt teilen. Wer seinem Herzen wirklich etwas Gutes tun will, der soll mit anderen teilen. Das heißt, der soll es lernen, in guter, versöhnter Beziehung zu den Menschen zu leben und bereit sein, die Lebensgüter anderen abzugeben. Jesaja sagt es in Gottes Namen so: Löst die Fesseln der Unrechtgefangenen, bindet ihr drückendes Joch los, lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot mit den Hungrigen. Nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Das ist ein Fasten, das Gott will. Lass los, gib frei, teil das Brot, gib Heimat, bekleide, entzieh dich nicht. Lass los, gib frei, das heißt, lass die Menschen frei, die du bindest. Lass zum Beispiel die Vorwürfe an deine Eltern, was sie alles in deiner Kindheit versäumt haben. Lass die Erwartungen an deine Kinder. Lass den Ärger über deine Kollegen und über deine Vorgesetzten oder deine Nachbarn und deine Verwandten. Lass los, die du durch Unrecht gebunden hast. Das könnte das persönlich für uns heißen. Fasten in Bezug auf andere Menschen heißt auch, nimm den Hunger der Menschen um dich her wahr und überlege, wie du ihren Hunger stillen kannst. Den Seelenhunger und den Hunger nach Liebe und Sinn und ganz praktisch den leiblichen Hunger. Mit Spenden für Brot für die Welt oder für ein ganz bestimmtes Projekt wie die Aktion Sonnenstrahl der lutherischen Kirchenmission in Brasilien oder für die Schwartauer Tafel. Heimatlosen eine Heimat bieten. Das ist eine große Aufgabe für jeden Christen und besonders für jede Kirchengemeinde. Wie gestalten wir unsere Gemeindearbeit, so dass Menschen hier Heimat finden? Vielleicht gerade solche, die von der Kirche verletzt wurden, die sich entfremdet haben. Und schließlich Nackte bekleiden. Das könnte heißen, dass wir im Umgang miteinander uns nicht gegenseitig bloßstellen, sondern dass wir Räume eröffnen, in denen man sich ungeschützt zeigen kann, ohne bloßgestellt zu werden. Wenn Kirche so ein Ort sein könnte, wo man ohne Fassade aneinander angstfrei begegnen kann, ohne Angst vor Verurteilung, ohne Angst verletzt zu werden, wo jeder willkommen sein kann, als Bruder, als Schwester, ein Fleisch und Blut durch den gemeinsamen Glauben an Jesus Christus. Lass los, gib frei, teil das Brot, gib Heimat, bekleide, entzieh dich nicht. Fasten heißt teilen, Solidarität üben mit anderen Menschen. Zum Schluss steht Folgendes in diesem Bibelwort, ein wunderschöner Ausblick. Es heißt, dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte und deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann antwortet der Herr, wenn du rufst. Wenn du um Hilfe schreist, sagt er, ich bin für dich da. Ich finde das eine wunderbare Szene. Das ist die Wirkung des Fastens, die geistliche Frucht. Dein Licht bricht hervor wie die Morgenröte. Fasten bringt etwas ans Licht. Verzichten, beten, teilen macht das Licht sichtbar. Wie ein Sonnenaufgang, wenn man früh morgens in der Natur ist. Man erlebt den allmählichen Wechsel von Dunkelheit zum Licht. Der Horizont färbt rot, die Vögel beginnen zu singen und langsam geht die Sonne auf. Ein neuer Tag, ganz frisch. Und deine Heilung schreitet schnell voran. Eine weitere Verheißung des Fastens. Wenn ein Mensch verzichtet, betet, teilt, dann wird etwas in ihm heil werden. Eine Wunde schließt sich, ein Schmerz ebbt ab, eine Schwäche wandelt sich in Stärke. Und weiter, deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Verzichten, beten, teilen macht mich gewiss, dass der eigene Lebensweg umfangen ist von Gottes Gegenwart und von der Gerechtigkeit Jesu. Er geht vor uns her. Er führt den rechten Weg und er geht hinter uns her und verwandelt durch seine Herrlichkeit, was vielleicht gar nicht herrlich war in unserem Leben. Und dann antwortet der Herr, wenn du rufst, wenn du um Hilfe schreist, sagt er, hier bin ich. Darauf gehen wir zu, auf dieses Bild, was uns da beschrieben wird und das sich für uns mit Fasten verbinden sollte. Morgenröte, Heilung, umfangen sein von Gott, gehört werden, Antwort bekommen. Müssen Christen eigentlich fasten? Nein, das müssen sie nicht. Ist es für Christen ein Segen zu fasten? Oh ja, definitiv. Also, lasst uns verzichten, beten und teilen. Amen.